Herzlich willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand. Ich lasse mir von den FDI-Kollegen Inga Hoppenstedt und Kim Schild Japan erklären. Hallo nochmal, ihr beiden. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo.
Jetzt nochmal, ich muss, eine Frage, die habe ich noch nicht gestellt, aber die brennt mir unter den Nägeln. Die Japaner nennen ihr Land nicht Japan, habe ich gelesen, sondern wie, Kim?
Ja, genau, die nennen ihr Land Nippon oder Nihon und das kommt eigentlich davon, dass das Kanji, also die Schriftzeichen, die chinesischen für Japan, das bedeutet so viel wie Ursprung der Sonne und daher hören wir auch oft den Ausdruck Land der aufgehenden Sonne. Und spannend ist hier noch, es ist wirklich so, dass die Sonne sehr früh aufgeht in Japan, also das war mir am Anfang auch nicht bewusst, aber das geht zum Teil wirklich kurz nach 4 Uhr morgens, wird da schon hell.
Und da stehst du natürlich auf dann.
Ja, unbedingt. Ja. Nein, aber das ist gut zu wissen, weil wenn man im Hotel ist, das erste Mal in Tokio und man lässt oft die Fenster offen am Abend, weil man die Lichter der Stadt bewundert und dann vergisst man die Vorhänge zu schließen und am Morgen um 4 ist dann wieder hell.
Das würde mir auch so gehen. Das mache ich auch immer so. Das bringt mich gerade, kleiner Transfer oder Exkurs, Inga, Thailand, die Thailänder nennen wahrscheinlich ihr Land doch auch nicht Thailand, sondern, wie war das, Siam?
Nein, das ist das alte Königreich. Das war mal Siam, aber kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dieses auch mal gar nicht aussprechen. Auch Bangkok, also ich glaube, wenn wir das jetzt so mit Schreibmaschine den Namen schreiben würden, wie sie es nennen, das sind ein paar Zeilen. Also da bin ich raus.
Okay, kümmern wir uns lieber um Japan. Und für mich auch noch eine ganz wichtige Frage ist, es gibt ja auch Bilder und Impressionen von wunderschönen Stränden. Also wo finde ich die in Japan?
Bekannt für Strände ist der ganze Süden Japans, die Präfektur Okinawa. Also das sind einzelne Inseln, da muss man dann auch mit dem Flugzeug hin von Tokio. Und dort gibt's wirklich die schönsten Strände. Vielleicht sagt dem einen oder anderen die Kabira Bay etwas, das ist in Ishigaki, auf der Insel Ishigaki. Und das sind wirklich diese typischen weißen Sandstrände und blaues Wasser.
Oh, Traum. Und da würdest du dich dann auch des Öfteren aufhalten, Inga, ne? So in der Nähe?
Ach, also ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Noch bin ich da echt, ich bin so weit nicht gekommen.
Okay.
Ich bin noch weiter nördlich auf Honshu hängen geblieben und nicht nicht da unten. Also du merkst, ich muss wieder hin.
Alles klar, verstehe.
Aber gibt auch in der Nähe von Tokio schon Strände, also da musst du nicht so weit,
so weit
reichen.
Ja, aber da muss ich ja alles mögliche andere ausprobieren, also ja.
Habe ich denn
dafür keine Zeit.
Schwer. Würdest du denn der Inga ein Bettchen bei dir anbieten, Kim, oder würde sie dann in ein Hotel gehen oder in irgendeine andere Unterkunft, was für Japan typisch ist? Also wenn Inga das natürlich möchte, also vielleicht gehst du auch sonst einfach oder bevorzugst Hotel oder wo wohne ich üblicherweise in Japan? Also was gibt's für Unterkünfte?
Ja, also die Wohnungen in Japan sind immer etwas klein, darum bevorzugt in einem Hotel. Da gibt's alles von günstigen 2-Sterne-Unterkünften bis 5 Sterne. Der große Vorteil oder was ich in Japan immer mag, ist, dass man eigentlich wirklich nie ein falsches Hotel wählen kann. Also die sind eigentlich immer sauber und das ist alles vorhanden. Ganz speziell in Japan sind auch diese japanischen Gasthäuser. Das sind die sogenannten Ryokan. Und da würde ich auch sagen, sollte man zumindest eine Nacht auf einer Japanreise einen solchen Ryokan buchen.
Ja.
Das ist eine ganz spezielle Japan-Erfahrung. Also da hat man dann auch nochmals Einblicke in die japanische Kultur.
Ja, also das ist wirklich ein Erlebnis. Also da muss man aber, ich will nicht sagen, auch ein bisschen drauf vorbereitet sein.
Okay.
Es ist einfach schon typisch japanisch. Man hat einfach auch kein Bett oder so, sondern es muss auch sagen, ist so eine Art Vollpension, ist auch mit drin. Also da gibt's auch kein internationales Frühstück, sondern dann wirklich japanisches Frühstück und japanisches Abendessen, meist so ein bisschen Menü. Und während des Abendessen dann wird dann auch die Tatami-Matte halt ausgelegt, so dass man dann wirklich auf der Matte auf dem Boden auch schläft, ne? Und ein Onsen haben die in der Regel auch. Also es ist wirklich ein typisch japanisches Erlebnis.
Okay.
Also das ist schon ganz cool.
Und wie sieht dann ein japanisches Frühstück aus?
Meistens Miso-Suppe und Reis und dann gibt's auch noch Fisch. Fisch dazu und Gemüse. Ist etwas anderes als bei uns in Europa.
Ja. Und dazu muss man sagen, okay. Kim und ich sind uns da, was essentechnisch, relativ einig. Wir beide mögen überhaupt nichts aus dem Wasser.
Genau, für uns ist dann nur Reis.
Ja, wie passend. Ja. Ist ja in Japan auch super selten, dass da was aus dem Wasser kommt.
Wobei, das sind so, sag ich mal, jetzt auch ein bisschen Klischee. Ich weiß noch, von meiner ersten Japan-Reise dachte ich auch, ach du Schande. Da gibt's dann ja nur ganz viel Fisch und Sushi und sowas. Oh mein Gott, was muss ich alles mitnehmen an Keksen und Schokoriegeln, damit ich irgendwie die Reise überlebe, so ungefähr.
Ja,
ja. Aber da gibt's natürlich viel, viel mehr essenstechnisch auch. Und ich hatte überhaupt kein Problem, da irgendwas zu finden. Also es gibt schon auch wirklich viel, viel Fleisch, viel auch Nudeln, Ramen, Udon-Nudeln, denke ich mal, sind auch für viele ein Begriff. Also da gibt es schon wirklich Auswahl. Also da braucht man jetzt wirklich keine Angst haben, dass es nur Fisch gibt. Und sogar, ich bin sogar auch im Sushi-Laden gewesen, das weiß ich auch noch, das erste Mal. Dachte ich auch, was machen wir da jetzt? Aber da gibt es auch Sushi ohne was aus dem Wasser.
Vegetarisch, ne? Oder vegan. Ja.
Ja. Und dann teilweise sogar mit einer warmen Käsesoße was obendrauf. Aber die Reis-Cola kann ich jetzt überhaupt nicht empfehlen, das weiß ich noch. Ich probiere mal alles Mögliche aus, das war relativ eklig.
Reis-Cola.
Ja, die war so weiß auch. Das war nicht gut. Das muss ich jetzt nicht wieder.
Das hatte ich auch noch nie.
Nee? Aber ihr esst dann beide? Also ich würde jetzt ja schon behaupten, dass da wahrscheinlich das Sushi auch recht gut schmeckt. Habt ihr gar nicht probiert? Weil einfach No-Go?
Nein, also ich probiere schon immer mal wieder Fisch, weil ich denke, vielleicht ändert sich da mein Geschmack auch. Früher mochte ich auch keinen Spargel und keinen Grünkohl oder sowas, aber bei Fisch, ich komme eigentlich ja von der Nordsee, ne?
Eieiei.
Ist das eigentlich immer noch so ein Thema so, nee, geht nicht.
Na gut,
und,
dann ist das so.
Aber da gibt's so viele andere Sachen auch kulinarisch zu entdecken, das darf man echt nicht unterschätzen. Von daher bin ich immer auch japanisch essen, aber halt ohne Probleme auch fischfrei.
Okay. Und Kim, was ist jetzt, würdest du sagen, wo dein Lieblingsessen dort, also wenn es das gibt? Oder gibt es etwas, was du immer isst? Sind das dann die typischen Nudelgerichte? Oder hast du einen Lieblingsjapaner um die Ecke? Oder ist das ein Italiener? Oder wo gehst du?
Ja, Lieblingsessen ist vielleicht nicht das, was ich immer essen sollte, sonst kommt es nicht gut.
Das ist beim Lieblingsessen meistens so.
Ja, ich mag gerne Ramen. Also diese typische Nudelsuppe, die gibt's auch in ganz unterschiedlichen Variationen, je nach Region, wo man sich gerade befindet. Was ich auch sehr gerne mag, ist Yakitori, das sind die gegrillten Spießchen. Ursprünglich war das, glaube ich, nur Hähnchenfleisch, mittlerweile gibt's das aber auch mit Gemüse und andere Varianten. Mhm. Und die findet man dann oft in der Nähe von Bahnhöfen, in Seitenstraßen gibt es kleine Restaurants, die das anbieten, und das riecht man auch gerade jetzt, wenn es wieder kälter wird. Im Winter riecht man dann sofort, wenn dort irgendwo gegrillt wird, und zieht dann automatisch in die Richtung.
Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wirklich, so stellt man sich das auch vor, ne? Also gibt ja auch sehr viele Filme, die man über Japan schon gesehen hat, oder ich schaue ja insgesamt auch ganz gerne Reportagen, und wenn du dann in diese kleinen Gassen reingehst und da zu diesen Imbissständen oder kleinen Restaurants und du riechst das überall auf der Straße, das macht ja dann auch irgendwie so eine Metropole wie Tokio auch aus, finde ich. Also das würde ich auch unbedingt erfahren möchten. Also so, das finde ich auch richtig schön, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, genau, die gibt's wirklich überall, in jedem größeren Bahnhof findet man die.
Ja, und das ist halt wirklich schön, aber diese Vielfalt und überall diese kleinen Lädchen da, und ich weiß jetzt nicht, Kim, ob es das noch gibt. Ich meine, das war jetzt was, wo ich auch gesagt habe, da probiere ich auch nochmal Fisch. Es gibt ja dieses eine Restaurant, wo man quasi in so einem Schiff sitzt oder auf einem Schiff an Deck, und dann kann man von da aus seinen Fisch angeln, den man dann essen möchte.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, es war in Ikebukuro. Gibt wahrscheinlich mehrere, aber das... Genau, da geht man dann rein, dann angelt man einen Fisch und wird gleich zubereitet, wie man den möchte.
Ja, interessant. Also wirklich, ja, aber ja, das ist ja für viele ein Grund, ist ja wirklich dann das Essen, um diese Reise auch anzutreten. Ja. Ne? Also viele machen das ja oder gehen dann eben auch, wenn sie nicht in Japan sind, kenne ich auch ganz viele, die auf das japanische Sushi schwören und dann auch extra... Den Freund, den ich angesprochen habe, der zum Beispiel, also der ist wie irre da drauf. Also wirklich, absolutes Lieblingsessen. Der isst auch jeden zweiten Tag Sushi dann. Also
ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was gibt's bei uns jetzt hier für Restaurants? Ne? Also es sind in der Regel dann irgendwie Thai oder viele Japaner. Vietnamesen gibt es dann auch nochmal irgendwie und Chinesen sowas, aber ich sag mal, Indonesisch oder Malaien sowas sind selten. Ja schon ein bisschen spezieller irgendwie, ne? Aber Japanisch, also Sushi, Ramen kennt eigentlich jeder.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon bei diesen spezielleren Ländern auch schon so ein bisschen ein Eintritt, so eine Idee, oh, ich will mal nach Japan, weil das Essen schmeckt mir so gut, weil das ist hat jeder irgendwie schon mal mit Berührungen gehabt, jeder oder viele mögen es einfach. Und das ist, glaube ich, auch bei Japan schon so ein bisschen ein Ding, warum ich dahin reise. Nicht unbedingt, ich will jetzt einen Badeurlaub machen, sondern einfach, das Essen schmeckt mir oder ich bin Manga-Fan oder es ist doch Kultur oder sowas. Und das ist, glaube ich, gerade bei Japan schon so ein Thema, warum die Wahl auf Japan fällt.
Ja. Und natürlich dann auch die Natur, ne? Du hast ja in der ersten Folge auch schon angesprochen. Zum Beispiel Skifahren ist ja auch ganz beliebt. Also da ganz viele, die ich auch, ganz viele, die ich kenne, ist eigentlich immer noch derselbe. Ist immer noch derselbe Freund, der da auch darauf schwört. Also der ist insgesamt ein Japan-Fan, ihr merkt es. Aber der fährt natürlich auch, der gesagt, es gibt nichts Besseres als dieses, Saini würde es wahrscheinlich als Champagner-Powder oder Champagner, ich glaube, das ist das richtige Wort, so sagt man das ja, glaube ich, würde es bezeichnen. Skifahren in Japan ist auch oberste Weltklasse, würde man sagen, ne?
Ja, definitiv. Also es ist natürlich die japanischen Alpen rund um Nagano, die sind eigentlich gar nicht weit von Tokio entfernt und dort findet man diesen bekannten japanischen Pulverschnee. Ebenfalls im Norden, also auf der Nordinsel Hokkaido, gibt es ganz viele Skigebiete und die sind mittlerweile auch auf Kunden aus Europa und Australien vor allem eingestellt. Also da sprechen auch überall Englisch, das ist kein Problem mehr.
Naja gut, das ist genial. Aber insgesamt ist die Landschaft oder gerade das, was man auch von Japan erwartet, Wälder oder eben auch die Küsten, Strände haben wir schon angesprochen, ist glaube ich auch ein Motiv, um Japan zu bereisen oder gehört auf jeden Fall bei einer Japan-Reise dazu.
Ja, und also auch als Mount Fuji, aber ich bin zum Beispiel auf Wandern schon mit Pilgern gewesen, da gibt es auch den, wie sagt man, Schwesternpilgerweg vom Jakobsweg, wo man auch dann die Stempel sammeln kann und man kann auf dem Jakobsweg ja seine Stempel sammeln, man kann in Japan seine Stempel sammeln und wenn man von beiden zusammen alle hat, dann kriegt man noch wieder eine besondere Auszeichnung, also auch das geht's. Also auch
Doppel-Jakob dann.
Absolut. Und das war cool.
Und wusste auch, ich nicht.
Ja. Guck, wieder was gelernt.
Ja, genau.
Kannst auch wandern gehen dort.
Oh, Wahnsinn, ne? Interessant. Und was mich, glaube ich, auch noch interessieren würde, wäre so diese, nennen wir sie mal Ausbildungszentren oder frühere Ausbildungszentren für lautlose, ich sage jetzt nicht Killer, sondern Söldner. Also dieses... diese Ninja-Kämpfer oder diese ganze Welt, worum es auch diese, wo ich die Filme auch sehr gerne anschaue, früher und auch jetzt noch. Wie bekommt man das so mit, Kim? Ist das auch irgendwie verankert auch noch in Historie oder auch Kultur? So dieses Bild von dem Kämpfer?
Es gibt ja die Ninjas sind ja, glaube ich, eher, wie du sagst, diese lautlosen Kämpfer und dann gibt es die Samurai, diese klassischen.
Oh ja, stimmt. Last Samurai mit Tom Cruise. Ja.
Und das kriegt man schon noch oft mit, wenn man diese. Japan hat ja weiterhin viele Burgen von früher. Die wurden teilweise wieder aufgebaut, teilweise sind sie noch original und dort sieht man dann viel diese Rüstungen und Schwerter, diese Kämpfer sind dort ausgestellt. Und zu den Samurai gibt es wirklich auch noch ganze ehemalige Stadtviertel, beispielsweise in Kanazawa, wo man diese Häuser der Samurai besichtigen kann. Die haben dann auch diese typische Architektur und die japanischen Gärten. Und
alles. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Also. Ja gut, was sonst halt eher, ist es noch Sumo-Ring oder sowas, was wahrscheinlich auch jeder irgendwie noch kennt.
Ja, stimmt.
Und also was ich sonst auch, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hiroshima... das hat ja jeder ein bisschen schwerer in Erinnerung, denke ich mal, einfach durch eine Atombombe, die da gefallen ist. Und dieses Friedensmuseum oder dieser Friedenspark dort. Und ich weiß noch, wie ich da damals hin bin, ein bisschen sehr mit gemischten Gefühlen, weil ich nicht genau wusste, was mich da erwartet. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es ist einem nahe gegangen, aber es ist ganz, ganz toll aufbereitet. Und das ist jetzt so ein bisschen so mein Punkt, warum ich das jetzt nochmal anspreche. Jeder, der nach Japan fährt, sollte da mal hin. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, beeindruckendes Museum. oder Anlage, auch wieder, ich bin normal gar kein Museumsgänger. Und was ich so schön finde, ist, dass es eigentlich gar nicht Anklagen gegen die Amerikaner oder sonst wen ist, sondern einfach, hey, seht her, das passiert bei einer Atombombe, lasst uns alle zusammen zuschauen, dass das nicht wieder passiert. Und ich glaube, das ist leider gerade im Moment auch wieder ein bisschen aktuell.
Ja.
Also von daher, das kann ich da echt nur jedem empfehlen, das sollte man sich dann auch so ein bisschen geschichtsmäßig schon auf jeden Fall auch mal anschauen.
Ja.
In Japan.
Ja, eine gute Botschaft, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, auch ganz wichtig, das sich mal vor Augen zu führen und wie man auch dann damit umgeht im Nachgang. Ja.
Ja. Ich muss ja sagen, als ich da war, das war ganz crazy. Ich wusste gar nicht, dass Baseball in Japan so ein Riesenthema ist.
Ah.
Und als ich dann nach Hiroshima bin, da war dann das Finale von der japanischen Baseballliga und Hiroshima ist noch, hat gewonnen. Da war ganz Hiroshima völlig außer Rand und Band. Ich konnte nachher die Hymne vom Baseballteam dann singen. Die Firmen haben alle Sake-Fässer spendiert und standen auf den Straßen. Es wurde einfach nur gefeiert und gesungen und das war so crazy. Und das war eigentlich so das, was ich überhaupt gar nicht erwartet hatte bei Hiroshima. Und dann mussten wir auch danach, da war ich auch mit einer Gruppe unterwegs, wenn wir in den Restaurants gesungen haben, dann haben wir immer Prozente dann gekriegt, wenn wir die Hymne vom Baseballclub kannten. Und dann haben wir da immer schön gesungen. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr.
Ah, schade. Wollte ich jetzt gerade nachfragen.
Ja, ja, ja.
Und Kim, vielleicht auch noch eine persönliche Frage, wie du vielleicht deine Freizeit gestaltest, weil wir haben jetzt ja viele Dinge angesprochen. Ist es dann auch so, dass du dann mal in die Berge fährst oder dir auf den verschiedenen Veranstaltungen feste? Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, beziehungsweise könnten wir da wahrscheinlich auch eine eigene Folge zu machen, weil Japan ist ja wirklich mal, wenn man da mal den Veranstaltungskalender anschaut, da kann man ja auch wirklich von den abstrusesten Festivals wie das Penis-Festival, was ich, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, gelesen habe, dass das irgendwie im Frühling in Japan stattfindet, bis zu allen anderen möglichen Sachen. Ja, ich möchte jetzt nicht alles wiedergeben, aber da sind wirklich verrückte Sachen dabei, die Japaner da veranstalten. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier ein, zwei Tage und möchte raus oder möchte Tokio verlassen oder vielleicht sogar ja in Tokio, vielleicht gibt es ja auch, vielleicht bist du Museumsgänger, nicht so wie Inga und ich.
Nein, ja, Baseball oder allgemein Sport ist ein gutes Stichwort. Also letzte Woche war beispielsweise die Tennistour, die Männer-Tennistour in Tokio. Da war ich an einem Spiel. Und ja, vor zwei Wochen die NBA. Sonst bin ich gerne, wenn man zwei, drei Tage Zeit hat, kann man gut in die Natur, in die Berge, gerade das Seengebiet rund um den Mount Fuji ist, in circa 2 Stunden ist man dort und ich persönlich fotografiere noch gerne, da ist das natürlich immer spannend, rund um den Berg und die Seen. Also da wird einem in Tokio selbst schon nicht langweilig, Tokio und Umgebung.
Ja, also gibt, glaube ich, genügend Möglichkeiten, um da seine Zeit zu vertreiben. Ne?
Absolut. Langweilig wird es einem dort nicht. Auch jetzt mit den anderen Städten oder sowas oder auch in Geishas oder so. Also wenn man sowas anschaut, traditionelle Teestunden. Also ich glaube, es ist wirklich da für jeden was dabei. Man muss einfach nur wissen, was man möchte. Und dann los geht's.
Und wenn man sich noch ein bisschen Orientierung geben lassen möchte, dann einfach bei FDI nachschauen. Wir haben es ja schon erwähnt, da gibt es wirklich auch konfektionierte Reisen zum Beispiel, aber auch die Individualreise. Und ab morgen, beziehungsweise das ist jetzt die Folge, die, glaube ich, wir nehmen hier am Montag auf. Das ist Teil 2, das heißt, sie wird am Donnerstag rauskommen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, wenn du das hörst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist seit Dienstag, nämlich dem 11. Oktober, jetzt muss ich rechnen, ist ja Japan bereisbar. Das hast du vielleicht dann in der ersten Folge gehört, so rum, um es noch komplizierter zu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt wieder möglich ist und wird spannend zu sehen sein, wie das jetzt dann alles zum Restart wieder erwacht, kann man ja auch schon fast sagen, ne? Im Land der aufgehenden Sonne. Danke euch beiden. Langes Schlussplädoyer und ich freue mich, wenn wir dann uns bald mal wieder hören. Inga, ganz lieben Dank, dass du wieder da warst und Kim, dir noch viel Spaß und alles Gute nach Tokio. Bis bald. Danke euch beiden. Tschüss.
Danke dir. Tschüss, Dominik.
Bis bald.
Danke. Tschüss.